Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf ein großes Event und einen Rabattcode, den du hier abstauben kannst. Die Work Awesome am 26. November. Die Work Awesome ist die Konferenz von Brand 1 für alle, die die Arbeitswelt von morgen heute schon gestalten. Hier treffen sich VisionärInnen, HR-Pioniere und Tech-ExpertInnen, um Arbeit neu zu denken. Von KI-Integration in den Alltag bis zu neuen Unternehmenskulturen. Ich bin auch am Start und freue mich vor allen Dingen auf das sehr gut kuratierte Programm. Am 26. November findet die Work Awesome in Berlin statt und entwirft die Blaupause für die Zukunft. Dein Ticket gibt es unter brand1.de/work-awesome oder in kurz b1.de/wa. Also B wie Bertha, die Zahl 1.de/wa. Ein Rabattcode, den gebe ich dir auch noch mit, nämlich work-10 und damit bekommst du 10% auf dein Ticket. Arbeit ist nicht nur ein Ort, an dem wir gehen, sondern auch ein Raum für Ideen, die wirklich etwas verändern. Und diese Ideen findest du nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf der Konferenz. Da könnte ich mir keinen besseren Werbepartner für Unboxing New Work vorstellen. Bestell dir also jetzt dein Ticket für die Work Awesome mit 10% Rabatt. Wenn du vor Ort bist, dann sag kurz Bescheid, damit wir uns mal kennenlernen. Hast du das erledigt und du hast dein Ticket in der Tasche, dann geht's los mit diesem Podcast. Viel Spaß.
Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin Konstantin und ich möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen herausfinden, wie modernes Arbeiten Mitarbeitende zufriedener und Unternehmen erfolgreicher macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und Agilität. Zwei vielschichtige Themenbereiche, in die wir in diesem Podcast gemeinsam eintauchen. Heute darf ich Carsten Meyer begrüßen. Er ist Managing Partner und Mitbegründer der Berliner Unternehmensberatung Intrapreneur, die sich auf menschenzentrierte Organisationsentwicklung und die Zukunft der Arbeit spezialisiert hat. Carsten begleitet seit über 10 Jahren Unternehmen dabei, Arbeitsstrukturen flexibler, wirksamer und menschlicher zu gestalten. Er ist Initiator von Deutschlands größter Pilotstudie zur 4-Tage-Woche, Mitgründer des Shift Collective und ganz aktuell Co-Autor des Buches Work-Life Remix – Finde die Arbeitsweise, die zu deinem Leben passt, das im Februar diesen Jahres erschienen ist. Zusammen mit Nina Meyer-Hahashvili und Gregor Kalchthaler, die er schon seit ihrem gemeinsamen Studium kennt, legt er darin einen Ansatz vor, der Flexibilität in Arbeit und Leben neu denkt. Mit Musikmetaphorik, Beispielen aus der eigenen Praxis und konkreten Methoden. Carsten, ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Super. Wie könnte es anders sein, wenn Menschen zusammenkommen, die viele Workshops machen? Wir starten mit einem kleinen Check-in. Yeah. Und das ist eine Frage an dich. Womit hast du als Kind gerne gespielt und hatte das einen direkten Einfluss auf deine Karriere?
Und habe ich als Kind gerne gespielt? Boah, das wäre wirklich eine sehr spannende Frage. Also ich habe als Kind viel mit Lego gespielt. Das würde vielleicht das direkte Thema fallen. Da habe ich immer viel Ärger für gekriegt, wenn es irgendwo rumlag und dann irgendjemand draufgetreten ist. Das kennst du vielleicht. Und ja. Tatsächlich machen wir auch heutzutage immer noch Workshops, wo Lego drin vorkommt. Also immer mal wieder, gerade ein bisschen weniger als noch vor ein paar Jahren, aber dieser Gedanke, spielerisch an Themen ranzugehen oder vielleicht auch so Teamkonflikte spielerisch oder über diese ja, bunte Plastikebene wieder sichtbar zu machen, das ist was, das haben wir uns vielleicht ein bisschen behalten. Das ist zumindest, hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, letztes Jahr mit meinen zwei Kindern, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die sind 4 und 7, mal im Lego-Store war hier in Berlin und einfach eingekauft habe und die dachten, sie kriegen das alles, aber tatsächlich habe ich das für die Arbeit eingekauft und sie durften es dann danach, nach dem Workshop durften sie es dann haben, aber genau.
Na, immerhin. Ja, ist ein schöner Tipp, der Lego-Store. Am Kudamm wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Super. Carsten, du, Nina und Gregor, ihr kennt euch noch aus dem Studium und jetzt habt ihr gemeinsam ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu und warum jetzt 2026?
Ja, wir sind ja schon eine ganze Weile miteinander unterwegs. Wir haben Es ist immer so ein bisschen unklar vom Gründungsmythos her, wann Entrepreneur gegründet wurde, weil das ja ein Projekt war, was im Studium gestartet ist. Deswegen haben wir irgendwann mal für uns so festgelegt, okay, eigentlich ist so der richtige Startpunkt eher das Jahr 2014. Das heißt, wir haben 2024 unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert und auch große Veranstaltungen dazu gemacht. Und ich finde, so zu so einem langen Zeitraum, na, jetzt ist ja nochmal 2 Jahre später, gehört auch irgendwie mit dazu, mal aufzuschreiben, was man so gelernt und erlebt hat. Und dann wurde parallel, kam das Thema mit der 4-Tage-Wochen-Studie, da werden wir heute ja auch nochmal drüber sprechen. Und jetzt mal so ganz plakativ und blöd aus so einer Unternehmerperspektive gedacht, haben wir einfach uns gefragt, was macht man mit so viel Aufmerksamkeit? Und da sagen dann viele Menschen typischerweise, man muss ein Buch schreiben. Und dann wäre der Klassiker wahrscheinlich gewesen, ein Buch über die 4-Tage-Woche zu schreiben. Und wir haben nicht den klassischen Weg gemacht, auch dank unseres Verlags, ehrlicherweise, der uns dazu auch ermutigt hat, sondern haben eher ein ja, teils fachliches, teils biografisches Buch darüber geschrieben, wie es ist, 13, 14 Jahre lang New Work zu machen, ohne dass es so hieß, dann als es so hieß und jetzt als es vielleicht nicht mehr so heißt und was das auch mit unserer Biografie gemacht hat und mit unserer Zusammenarbeit gemacht hat und daraus ist dieses Buch entstanden, das hätte man vorher gar nicht schreiben können, also das ist genau jetzt der richtige Moment
gewesen. Das brauchte also die Jahre davor.
Absolut, ja.
Dann ist es so ein bisschen wie so ein Jubiläumsbuch, könnte man sagen.
Ja, es ist so ein bisschen ein Rückblick auf dieses Kapitel, also auf das, was so ja für alle anderen in Deutschland natürlich auch irgendwie so zwischen 2014 und 2025 alles so passiert ist und das mal so zu reflektieren und sich zu fragen, was das eigentlich mit Arbeit gemacht hat und dann natürlich einen Ausblick sich zu wagen, wie sich quasi Arbeit weiterentwickelt und was wir eigentlich mit diesem New Work-Thema machen, jetzt wo vielleicht der Hype so ein bisschen abgegangen ist.
Ja, da kommen wir zu all dem kommen wir noch. Wir haben ja, ich glaube, das kann ich verraten, auch ein kleines Vorgespräch geführt und uns schon ein bisschen unterhalten zur Einstimmung. Und da hast du gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass Work-Life-Remix auch ein Workshop-Buch ist, das so aus der Praxis entstanden ist. Das hast du auch jetzt eben umschrieben. Was ist da konkret mit gemeint, mit Work-Life-Remix ist ein Workshop-Buch?
Ja, also ich kenne natürlich ganz viele Bücher, die so gemacht sind, dass man ja einfach eine Meinung liest sozusagen und ich tue mich dann immer schwer damit, weil ich mich dann immer frage, ja, aber was heißt das denn in der Praxis, wie setze ich das denn um und dann kann man natürlich so einen typischen Weg gehen, dass man sagt, man porträtiert irgendwie Unternehmensbeispiele, wie die das machen, aber dann hat man immer noch nicht die Anleitung, wie man es tatsächlich machen kann und als Menschen, die natürlich sehr, sehr viele Workshops machen und als Berater und Begleiter total viel damit beschäftigt sind, Menschen zu helfen, Dinge tatsächlich umzusetzen, war es natürlich dann auch unser Anspruch, dass auch wenn wir ein Buch schreiben, genau das am Ende rauskommt. Und gleichzeitig ist natürlich es bei uns so, wie vielleicht nicht bei, also bei anderen Autoren könnte ich mir vorstellen, dass der Prozess so ist, es entsteht erst ein Gedanke oder eine Haltung und dann entsteht daraus ein Buch. Bei uns ist es ja eher so, es entsteht eine Umsetzungspraxis aus all den Projekten, die wir machen für Konzerne oder für Mittelständler und daraus entstand am Ende ein Gedanke, aus dem ein Buch entstanden ist. Also von daher kommen wir ja aus der Praxis, dementsprechend musste das Buch natürlich auch einen großen Praxisanteil haben.
Komplett organisch gewachsen, das höre ich da raus. Ja. Es ist übrigens ein sehr schönes Buch geworden, ist auch haptisch schön anzufassen, in schönen knalligen Farben und ich finde auch haptisch spiegelt sich das wider, was es am Ende ist, ein Arbeitsbuch. Ihr schreibt auch in dem Buch, fass es an, nimm es in die Hand, mal rein, benutzt die Vorlagen, die drin sind. Und ich finde, es ist gut gelungen. Aber mehr als das, der Name spricht ja schon Bände, es geht um Work-Life-Remix. Und überhaupt lebt ihr in dem Buch eine konsequente Musikmetaphorik. Die habt ihr wirklich auch durchgezogen. Da kommen so Sachen vor wie das Mischpult, der Break, Synthesizer. Was war denn da zuerst da? Die Metapher oder der Inhalt, von dem du da gerade gesprochen hast?
Also man muss dazu sagen, unser Buchentwicklungsprozess war ja einer, wo unser Verlag, der Murmann Verlag, sehr intensiv mit involviert war. Wir haben das quasi in einem kontinuierlichen Workshop-Prozess entwickelt und sind so auch gemeinsam auf den Titel gekommen. Also unsere Gedanken als Remix zu beschreiben, als Work-Life-Remix zu beschreiben. Das heißt, diesen Gedanken gab es. Und dann haben wir uns aber gefragt, wie können wir diesen Grundgedanken, ne, es geht irgendwie darum, unterschiedliche Dinge einzustellen und sich nicht so sehr in Schablonen wiederzufinden, sondern immer wieder in Anpassung. Wie können wir den übersetzen, sodass er greifbar wird und haben uns dann am Ende ja, über zwei Metaphern wollten wir uns dem nähern, entweder über Fotografie und das Denken in Filtern, in Instagram-Filtern sozusagen, mhm. Das andere wäre über die Musik gewesen und haben uns dann für die Musik entschieden letztendlich, was mich persönlich total gefreut hat, weil ich ganz viel Musik gemacht habe als Kind, als Jugendlicher und so diesen Gedanken von selber ja Musik produzieren und irgendwie mit GarageBand auf Apple arbeiten, ne, und irgendwie so Regler hoch und runter ziehen, das resoniert ganz persönlich mit mir besonders. Deswegen freue ich mich, dass es das geworden ist und ich glaube, dass es anschlussfähig ist, um Menschen so ein, auch auf der persönlichen Ebene dadurch zu unterhalten, aber denen auch das Gefühl zu geben, man kann das irgendwie persönlich einbinden. Wir wollten eben nicht nur ein Fachbuch mit Fachbegriffen machen, sondern das irgendwie auf diese Metapher-Ebene ziehen.
Ging das dann auch in die andere Richtung? Also hat dann, als die Entscheidung gefallen war mit der Musikmetapher, hat das dann auch nochmal geholfen oder beeinflusst, das Konzept dahinter glatt zu ziehen, zu schärfen? Oder seid ihr da noch zusätzliche Ideen gekommen?
Ja, also ich glaube, teilweise haben wir es vielleicht auch übertrieben mit der Metapher, würde ich sagen. Also mir fällt manchmal zum Beispiel selber nicht immer leicht, jeden Regler, den wir definiert haben, in der Musikmetapher zu nennen, weil der für mich natürlich dann natürlich mit Flexibilität zu tun hat und ich deswegen eher aus dem Inhalt sozusagen dann auf diese Regler schaue. Also vielleicht ist da hier und da auch zu viel geworden, aber ich glaube, wo es uns geholfen hat, war zu fragen, wie endlich so ein Konzept ist, ne? Und so ein Mischpult als, sag ich mal, Grundidee, dass du dein Leben an einem Mischpult einstellen kannst, hat ja Grenzen. Da gibt es dann halt so und so viele Regler und mehr nicht. Und da haben wir uns gefragt, okay, ist das jetzt irgendwie blöd oder wollen wir irgendwie mehr? Und dann sind wir ja nochmal auf diesen Begriff des Synthesizers gekommen. Also, ne, wenn Menschen wirklich anfangen, nicht nur Musik zu mischen, sondern selber Musik zu produzieren, dann gibt es ja quasi zusätzliche Geräte, die du anschließen kannst, womit du dann auch noch deinen eigenen Sound wirklich noch weiterentwickeln kannst. Und das ist, glaube ich, als Metapher total hilfreich gewesen und hat uns vielleicht auch nochmal geholfen, das Modell nochmal so zu öffnen oder den Gedanken nochmal so zu öffnen für Menschen, die sich da nicht einschränken lassen wollen, sondern Lust haben, noch mehr
draus zu machen. Die Frage habe ich mich tatsächlich auch gestellt beim Lesen zwischendurch, ob das immer nur hilft, die Metaphorik. Ja. Weil manchmal war es dann auch schon komplex, wenn man vor allem, ich kenne jetzt auch die eine oder andere Begrifflichkeit aus der Musik oder aus dem Produzieren von Musik. Da finde ich, habt ihr auch viel rausgefunden. Habe ich mich auch gefragt, könnte man das auch manchmal missverstehen oder sich dann schwerer tun durch die Metaphorik. Aber das war keine große Angst, die ihr hattet oder habt.
Ja, ich glaube, da haben wir uns dann auch ein bisschen positiv leiten lassen von unserem Verlag, ne, der gesagt hat, so hey, aus unserer Erfahrung funktioniert das gut, Menschen quasi in so eine Bildwelt reinzuholen. Ich glaube, als Leser oder als Leserin kannst du beides machen. Du kannst total dieser Metapher folgen. Du kannst natürlich die auch so ein bisschen als Spielerei abtun und dich eher auf die fachliche Ebene fokussieren, ne, die wir natürlich genauso drin haben. Wir versuchen im Endeffekt beides so miteinander zu vereinen. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen so deine eigene Haltung als Leser oder als Leserin, wie tief man so dem jeweiligen Thema auch folgen möchte.
Voll, da gebe ich dir absolut recht. Und am Ende muss man einfach feststellen, dass gerade diese Mischpult-Metaphorik, die du ja genannt hast, mit den begrenzten Inputs und so weiter, dass die durchaus Sinn macht und selbst für jemanden, der nicht so bildlich unterwegs ist, einen Nutzen hat auf alle Fälle. Aber lass mal da noch nicht drauf eingehen, zu sehr auf die Inputs und so weiter, und noch mal zu Work-Life kommen und vielleicht noch eine Ebene höher zu New Work. New Work, ihr schreibt es auch im Buch, eine Blase, die schon geplatzt ist. Viele Lesende und auch viele, die jetzt zuhören, die werden sich aber selbst als Teil dieser Blase verstehen. Was meinst du? Sind da Widerstände zu erwarten gegenüber der These?
New Work, ja, hoffentlich. Eine geplatzte Blase. Das Ziel von solchen Thesen ist ja, eine Reaktion zu erhalten in die eine oder in die andere Richtung. Und unsere Analyse dahinter ist ja, wir waren ja ganz lange oder sind es immer verbunden gewesen mit dieser Speerspitze von New Work. Wir haben diese Xing New Work Awards gewonnen oder waren da irgendwie involviert. Wir haben viel über New Work geschrieben, wir haben viel New Work-Maßnahmen umgesetzt, haben uns ganz oft als Unternehmen selber auch als Prototyp für neues Arbeiten irgendwie positioniert und definiert. Also ich glaube, wir können das sehr aus unserer eigenen Erfahrung sozusagen sagen, wie wir das wahrnehmen, Teil dieser Blase zu sein und wie man die so gerade so sieht. Und ich würde sagen, aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sind da einfach ein paar Dinge vielleicht einfach nicht gut gelaufen, die auch jeder, der sich in dem Bereich beschäftigt, also irgendwie Berater ist, Coach ist oder Unternehmer ist oder auch Angestellter, der sich damit beschäftigt. Ich glaube, wir können da alle ein bisschen selbstkritischer sein, dass ich glaube, dass wir auf der einen Seite auch immer mal wieder Initiativen gefördert haben, die zu oberflächlich waren, also wo am Ende gar keine echte Veränderung entstanden ist, sondern nur schöne Bildchen und stand New Work drauf oder ein schöner Meetingraum und es stand New Work drauf oder coole neue Werte und stand New Work drauf, aber es hat sich nichts verändert, was aber ja immer das Versprechen einer neuen Arbeitswelt war. Und auf der anderen Seite gab es das andere Extrem, also wo Menschen eben sehr ja, radikal, fundamental gesagt haben, wir brauchen jetzt keine Führungskräfte mehr, wir führen jetzt irgendwie, ne, wir beenden quasi das Regime von Führungskräften und das heißt dann auch New Work. Also es hat sich mehr und mehr so in so zwei unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und ich würde sagen, wir sind zum Teil daran gescheitert, daraus eben einen ernstzunehmenden Entwicklungsmoment zu machen, wo wirklich Unternehmen heute sagen, sie arbeiten anders, als sie vor 7 Jahren oder so gearbeitet haben. Das hat sicherlich hier und da funktioniert, aber es hat hier und da auch seine Grenzen gehabt. Und ich denke, jetzt reden wir viel weniger über dieses Thema, sondern eben auch wieder über aus meiner Sicht sehr altmodische Aspekte von Arbeit. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil ja, wir jetzt quasi nicht so anschlussfähig sind als Blase an diese Entwicklungen, die gerade kommen. Und da, glaube ich, kann man ein bisschen kritisch drüber gehen und dann aber auch gucken, wie man das weiterentwickeln kann.
Ihr schreibt ja auch in dem Buch, und da kann ich euch zitieren, die Dynamiken, die den New Work Hype antrieben, sind disruptiver und aktueller denn je. Also das Problem ist ja nicht weggegangen. Was ist aber dann jetzt anders, wenn jetzt die Blase geplatzt ist, aber die Probleme, die New Work eigentlich beheben wollte, ja, schlimmer denn je sind?
Ich glaube, das ist eine neue Ernsthaftigkeit sozusagen, die wir da an den Tag legen müssen, ne? Und ich denke auf der einen Seite, dadurch, dass dieses New Work-Thema immer auch so ein bisschen so einen Hype- und Positivismus-Anteil hatte, wird eben jetzt, wo wir uns wirklich diese ehrlichen Fragen stellen, ja, wie wollen wir eigentlich arbeiten, welchen Anteil hat KI noch, wie viel Büro brauchen wir etc., wird eben nicht in diese Schublade gegriffen, sondern eben eher wieder in eine ernsthaftere, professionelle Schublade, die teilweise vielleicht dann eher aus den 90ern kommt oder so. Und ich glaube, da liegt ein Problem drin. Also man hätte weniger Schein draufsetzen müssen und mehr sich quasi mit den ernsthaften, auch dann vielleicht stärker leistungsorientierten Aspekten von Arbeit auseinandersetzen müssen. Haben wir auch ehrlicherweise immer mal versucht. Es gab auch Kunden, die wollten das einfach nicht oder hatten auch kein Interesse daran, also nicht Kennzahlen getrieben, sich mit der neuen Arbeitswelt zu beschäftigen. Also von daher kann man auch sagen, es hängt natürlich am Ende auch irgendwie am Gesamtbild, aber ja, ich glaube, das fehlt uns jetzt gerade, ne? Und jetzt würde wahrscheinlich jemand, der gerade irgendwie die Frage sich stellt, okay, wie stellen wir uns zukunftsfähig auf im Kontext Arbeit, nicht so sehr nach New Work Literatur suchen in der Umsetzung. Ja. Das finde ich eigentlich schade, weil da natürlich viele wirklich gute Ideen drin sind. Das heißt, ich glaube, wir brauchen so ein Reframing, müssen uns nochmal neu mit der Frage beschäftigen, wie gestalten wir eigentlich zukünftige Arbeitswelten.
Ja. Und nicht nur zukünftige Arbeitswelten, weil damit kommen wir wieder mehr zu eurem oder näher zum Inhalt eures Buchs. Ihr sagt ja, es ist Zeit, nicht mehr Arbeit nicht länger isoliert zu betrachten, sondern eben als Teil eines Lebens, das eben auch mehr ist als Erwerbstätigkeit.
Ja.
Klingt erstmal super. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ist das nicht irgendwie auch eine Wunschvorstellung von Privilegierten, auch von besonderen Berufen, die das besonders gut machen können? Und löst das nicht vielleicht bei anderen oder bei vielen anderen nicht auch einfach Angst aus, zu hören, okay, jetzt greift die Arbeit auf mein ganzes Leben aus und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Arbeit und Leben. Und am Ende heißt es für mich nur, es gibt nur mehr Arbeit und weniger Leben.
Ja, so eine reale Angst, die ja auch immer wieder diskutiert oder etabliert wird, ne? Deswegen glaube ich auch, dass dieser Begriff oder dieser New Work Balance oder Work-Life-Balance-Begriff, dass der halt am Ende zu Problemen führt. Genauso wie ein Work-Life-Blending-Begriff, der ja so ein bisschen genau diese These verfolgt. So, es löst sich einfach alles auf und am Ende ist alles irgendwie eins oder so. Ne? Dass das am Ende die Probleme sind. Der Gedanke hinter dem Remix ist ja eher, ich kann selber entscheiden, was fahre ich zu welcher Phase meines Lebens, wie hoch und wie runter. Und ich gebe diese Entscheidung nicht ab, weder an ein Unternehmen noch an mein Umfeld sozusagen noch an irgendwie den Zufall, sondern ich kann das quasi selber wieder mit in die Hand nehmen. Vielleicht ist das auch das, was in dieser gesamten New Work-Debatte so ein bisschen gefehlt hat die letzten Jahre aus meiner Sicht, nämlich wieder mehr die Selbstverantwortung in den Fokus zu setzen. Mhm. Ne? Und wirklich zu sagen, so ich als Individuum, ich nehme mein Leben, mein Arbeitsleben, mein Privatleben selber mit in die Hand und ich verhandle das auch aktiv. Dafür muss ich aber auch aktiv wissen, was ich eigentlich will. Dann kann mich nicht nur ins gemachte Nest setzen, was mir ein Arbeitgeber irgendwie vorgibt. Und dementsprechend soll dieses Buch natürlich auch so ein bisschen dazu motivieren, wieder mehr Selbstverantwortung zu übernehmen.
Ja. Trotzdem, jetzt haben wir auch, du hast es schon mal kurz angesprochen, es gab viele gute Ideen bei New Work, die dann auch am Ende ein Stück weit missbräuchlich behandelt wurden. Da wurden dann die Begriffe übernommen und wurde eine andere Agenda mit durchgezogen. Siehst du da grundsätzlich auch die Gefahr dafür, Work-Life-Remix, wenn das jetzt absolut durch die Decke geht und Beratungen jetzt Workshops geben für Life-Remix?
Ich glaube, die Herausforderung gibt es immer, ne? Also, dass man immer so Dinge durch Hype auch kaputt macht und zerstört. Ich glaube, da ist kein Konzept vorgeweiht, dass das nicht passieren kann. Absolut. Ich glaube, es ist weniger Konzeptaufgabe als mehr Menschenaufgabe, dass wir ernsthaft mit diesen Themen umgehen und diese Langfristperspektive irgendwie mit bedenken. Ne? Und ich würde halt einfach, also am Ende kann ich einer New Work Blase und auch mir selber vorwerfen, dass wir am Ende auch einfach einer kapitalistischen Idee von Wachstum quasi auf den Leim gegangen sind, zu sagen, wir verkaufen jetzt einfach möglichst viele New Work-Projekte in irgendeine Richtung und hoffen, dass es schon irgendwie stimmt, anstatt halt auf die Ernsthaftigkeit zu blicken. Wie gesagt, ich will sagen, dass wir da schon immer wieder versucht haben und auch gechallenged haben, aber am Ende war es dann doch eben ein wirtschaftliches Unterfangen. Und deswegen, das wird, glaube ich, bleibt ein Problem für jedes Konzept. Also glaube nicht jedem, der dir irgendwie ein Konzept zu versucht zu verkaufen, dass er da immer das Beste im Sinn hat. Ne? Das gehört natürlich dazu, selber
gut zu machen. Oder nicht auch selber Zwängen unterworfen ist in irgendeiner Form. Genau. Und das passt auch irgendwie wieder zu eurem Buch. Es geht ja um eine neue Form von Flexibilität. Mir hat das Zitat sehr gefallen, dass es nicht mehr darum geht, Work und Life irgendwie möglich zu machen, sondern wie kann es zusammen funktionieren, das also zusammen zu denken. Und um jetzt noch mal mehr in eure Metaphorik einzutauchen, ihr habt da Flexibilität in erstmal fünf so Grunddimensionen unterteilt. Ihr nennt die Inputs, so wie es einen Input gibt am Mischpult, wo das Kabel reinkommt von einem Gerät und abgenommen wird. Und diese fünf Inputs, die ihr nennt, die sind Raum, Zeit, das nennt ihr Takt, Arrangement, das ist sowas wie Struktur. Dann noch was, das heißt Bass bei euch, das meint sowas wie Energie oder Intensität von Dingen. Und Verbindung, was denn das schöne Metapher des Echos bekommen hat. Welche dieser fünf Inputs, Raum, Takt, Arrangement, Bass, Echo, glaubst du, wird so in der Praxis unterschätzt oder am meisten unterschätzt?
Also ich glaube, die beiden, die vielleicht am klarsten sind, sind die, die sich mit Ort und Zeit beschäftigen. Ne? Also mit der Frage, wie arbeite ich, wie lange arbeite ich oder wie viel? Und die Frage, wo arbeite ich oder wo lebe ich und wie viel? Ja. Ich glaube, das sind so die Klassiker. Und die anderen werden aus meiner Sicht alle unterschätzt oder halt zu wenig in diesem Konzept mit bedacht. Also wenn ich irgendwie darüber nachdenke, wie ich arbeite, dann denke ich eben viel über Zeit und Ort nach, aber wenig darüber, in welchen Rahmenbedingungen ich eigentlich arbeite, wie viel Verbindungen ich mir wünsche oder wie viel Intensität ich auch brauche. Ich glaube, wir hatten die längsten Diskussionen um dieses Intensitätsthema, weil ich das total interessant finde, gerade auch in der aktuellen so Performance-Debatte. Ne? Wir reden viel über, wir müssen mehr arbeiten, dann sind wir produktiver. Und ich glaube, was sich Menschen dann vorstellen, ist quasi mehr arbeiten und in der Zeit auch noch mehr schaffen, also mehr Aufgaben abarbeiten, sodass es quasi die Taktzahl sich erhöht. Dabei funktioniert ja Leistung eigentlich ganz anders. Menschen sind ja ganz unterschiedlich und Aufgaben auch. Ne? Es gibt Aufgaben, da ist es gut, wenn man eine hohe Taktzahl hat, weil man eh so im Flow ist, man will einfach nur Dinge abarbeiten und dann gibt es Aufgaben, da brauche ich lange Zeit und muss mal tief nachdenken können und brauche Ruhe für diese Aufgabe. Und dann gibt es darüber hinaus ja auch noch Persönlichkeitstypen, die besonders gut mit diesen schnellen Taktzahlen klarkommen oder besonders viel Ruhe und Tiefe brauchen. Und das mal zu reflektieren, also wie sieht das eigentlich mein Unternehmen? Was ist für die eigentlich eine gute Intensität oder was erwarten die da von mir? Und was brauche ich auch selber? Und passt das eigentlich zusammen? Und wenn das zusammenpasst, wie können wir da auch eine gemeinsame Lösung
finden, die für alle passt? Ich glaube, das ist eine total unterschätzte Frage, die man sich mal ganz, ja, ganz offensichtlich angucken kann und auch mal gut reflektieren kann oder durch unterschiedliche Übungen erleben kann, um so rauszufinden, wo man da eigentlich steht.
Ich finde schön, dass du Intensität ansprichst, weil das hat auch bei mir resoniert, um in der Metaphorik zu bleiben.
Sehr gut.
Auch im Kontext von Debatten um Burnout und so weiter, wo man ja auch feststellen muss, dass die Arbeitszeit an sich nicht der alleinige Faktor ist, sondern auch das Gefühl oder die psychische Belastung, die ich dabei empfinde, während ich arbeite. Oder anders gesagt, wenn ich in der Tätigkeit aufgehe und es mich erfüllt, dann kann ich da bis zur körperlichen Erschöpfung arbeiten, ohne dass es mich nachhaltig psychisch belastet. Aber schon wenige Stunden mit einer Tätigkeit, die mich psychisch aufreiben, reichen, um mich da auf Dauer krank zu machen. Und das beschreibt Intensität auch, oder?
Absolut, absolut. Und ich glaube, meistens haben wir ja nicht diese hohe Vielfalt in unseren Jobs, wo wir irgendwie wirklich einen Tag so und einen Tag so haben, sondern meistens gibt es ja irgendeinen, ja, Arbeitstypus, der quasi mehrheitlich unseren Alltag beschreibt. Und ich glaube, es ist gut, sich eben mal zu fragen, so ist da die Intensität, ist die in Ordnung? Die kann ja sowohl zu gering als auch zu hoch sein, ne? Zu gering gibt's ja auch, also wo man wirklich das Gefühl hat, so boah, in den Rahmenbedingungen hier, da komme ich eigentlich gar nicht so richtig in so ein produktives Gefühl rein. Und diese Regler, das muss man ja nochmal dazu sagen, die beziehen sich ja immer auf beides, ne? Also auf Leben und auf Arbeiten. Und die Frage ist ja auch da, wenn ich ein sehr intensives Arbeitsleben habe, mit einer hohen Taktung zum Beispiel, kann ich dann auch gleichzeitig ein sehr intensives Leben haben oder beißt sich das dann irgendwann? Also wie viel davon kann ich? Ich erlebe dann zum Beispiel in der Vorbereitung haben wir ja mal wieder so Interviews geführt. Ich erlebe das zum Beispiel, dass Menschen, die lange Hochleistungssport getrieben haben, also irgendwie viel gerannt sind oder bei Wettkämpfen mitgemacht haben und jetzt im Arbeitskontext sind, dass die diesen Hochleistungsanspruch eben an ihre Arbeit ansetzen und wirklich halt mit dieser Intensität und dieser Taktzahl arbeiten, was ja cool ist, ne? Das ist dann was, das haben sie übertragen, aber dementsprechend machen sie es auch weniger jetzt in ihrer Freizeit, weil sie es eben in ihrer Arbeit machen. Und so fände ich zum Beispiel auch die Frage, wenn ich gerade kleine Kinder habe oder mehrere Kinder und eben einen sehr intensiven Lebensanteil habe, immer die Frage, wie sehr kann ich mir dann eben zusätzlich einen sehr intensiven Arbeitsanteil gerade ja leisten, wie erlebe ich das und muss ich vielleicht eins mal für eine gewisse Phase runterdrehen, um das andere erleben und nutzen zu können. So, ich glaube, diese Diskussion, die wollen wir damit so ein bisschen provozieren, dass die entstehen können.
Ja, wenn du drüber redest, dann wird jeder sagen, ja, ist ja klar, wenn ich so und so viel Energie reingebe in die Arbeit oder ins Privatleben, dann kann ich nicht genauso viel Energie auf der anderen Seite haben. Irgendwo habe ich ja nur die Energie, die da ist. Aber ich finde trotzdem, so einfach ist es ja gar nicht. Und es ist ein riesen Mehrwert und dazu inspiriert ja euer Buch, sich hinzusetzen, sich zu überlegen, welche Inputs habe ich denn und wie schlagen die Regler aus? Bin ich überall auf Anschlag und dann brauche ich mich nicht mehr wundern, warum ich ausgebrannt bin. Und dann im nächsten Schritt zu sagen, ja gut, welche Regler kann ich denn schieben, sodass es am Ende besser wird? Ja. Oder habe ich das jetzt zu sehr vereinfacht?
Nö, absolut. Also ich glaube, ne, den Gedanken aufzumachen, zu sagen, ich reflektiere oder erlebe das mal, so wie meine Regler eigentlich jetzt eingestellt sind und dann schaue ich mir mal an, welche ich eigentlich verschieben kann oder welche ich auch verschieben möchte und wo vielleicht aber auch so die größten, ja, Dissonanzen, um jetzt in der Musiksprache zu bleiben, also wo klingt es schräg, dass ich das mal anzuschauen sozusagen und wo klingt es gut, ist natürlich ein ganz spannender erster Schritt, um dann bestenfalls erstmal zu einem Selbstbild zu kommen, was ich mir eigentlich wünsche oder was mein Idealzustand wäre. Und wie gesagt, meine These ist, ganz wenige haben das überhaupt. Also viele wissen gar nicht, wie sie irgendwie ideal arbeiten und leben möchten. Und deswegen sind sie quasi ein Spielball ihrer Umgebung und wundern sich dann, wenn es ihnen gut geht oder nicht so gut geht. Das möchte ich ja gerne ändern, dass sie dadurch wirklich ja einfach nochmal anders herausgefordert werden, eben sich selber einzuordnen.
Ja. Lass uns nochmal auf eine andere, auf einen anderen Input eingehen. Als jemand, der sein Geld mit Trainings und Workshops verdient, finde ich selber den Input-Raum sehr spannend, auf eine besondere Art und Weise. Und zwar, ihr denkt es ja sehr weit. Und gerade wenn wir jetzt nicht mehr nur aufs Individuum gucken, sondern auch auf Teams, euer Buch beschäftigt sich ja nicht nur mit dem eigenen Work-Life-Remix, sondern spricht auch davon, wenn Teams sich zusammensetzen und ganze Organisationen. Gerade im Kontext von Teams, welche Rolle spielen denn Workshops, vielleicht in eurer Sprache Jam-Sessions, als Raumdimension im Hinblick auf Arbeit und vielleicht sogar aufs Leben und die ganze Gesellschaft?
Ja, also der Gedanke ist quasi der, ne, also du machst das erstmal für dich selber, diesen Remix, und definierst quasi dein Mischpult für dein Leben und für deine Arbeit. Und dann ist aber natürlich ganz klar, wir leben ja nicht alleine auf der Welt, sondern das Ganze muss natürlich so funktionieren, dass es eingebettet in unsere Systeme funktioniert. Und das ist ja meistens im Kontext Leben irgendwie sowas wie Familie oder Partnerschaft, und im Kontext Arbeiten dann eben sowas wie dein Team oder ja, deine Gruppe sozusagen, mit der du unterwegs bist. Und die Idee hinter der Jam-Session ist im Endeffekt das, was wir ganz oft erlebt haben in Workshops, gerade so im Kontext hybrides Arbeiten, zu übertragen und dir quasi eine Anleitung zu geben, wie du mit deinem Team herausarbeiten kannst, ja, wie wollen wir jetzt einen gemeinsamen Remix definieren für uns. Und das ist ein total spannender Prozess, den wir, wie gesagt, in dem Kontext von Hybrid Work schon oft erlebt haben, wenn eben jeder mal herausfindet, wie will er eigentlich arbeiten. Da ist natürlich auch das Thema Ort, spielt eine große Rolle. Ja, wie viel will ich ins Büro, wie viel will ich zu Hause arbeiten, aber auch das Thema Zeit, wie verfügbar will ich sein, wie fix sollen meine Stunden sein, wann will ich irgendwie Fokuszeit haben, wann nicht. Also wenn all diese Themen quasi zusammenkommen, dann sieht man eben ganz gut, wo sind die Spannungsfelder, ja, also wo sind wir uns schnell einig und wo haben wir ganz unterschiedliche Perspektiven, und dann kann man über die sprechen und gemeinsam versuchen, Vereinbarungen zu treffen. Ein, sag ich mal, Disclaimer, den wir da noch eingebaut haben, ist, dass man natürlich aber auch das nicht im luftleeren Raum machen kann, sondern man hat natürlich noch eine Kundenperspektive oder eine Partnerperspektive, die man auch mit einbeziehen kann. Also selbst wenn jetzt alle Teammitglieder sagen, wir arbeiten gern von 9 bis 12 und von 12 bis 18 Uhr möchten wir gerne bereit sein für Anrufe, aber meine Kunden möchten es genau andersrum, dann habe ich da natürlich auch einen Zielkonflikt, den ich diskutieren muss. Aber damit das nicht so kompliziert wird, haben wir eben diese Jam-Session als Methodik gewählt, die man eben Schritt für Schritt durchgehen kann, um eben am Ende einen Remix zu finden, der fürs gesamte Team funktioniert. Und das ist ein ganz klares Workshop-Format.
Ja. Vielleicht nochmal eins weitergedacht. Jetzt haben wir über Individuum haben länger gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein großer Schwerpunkt. Jetzt hast du die Jam-Sessions kurz vorgestellt. Ihr redet aber auch über Organisationen, die dann, da brauchen wir vielleicht gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Am Ende darf man da natürlich gern das Buch kaufen. Aber so viel verraten wir noch. Die Metapher, die ihr da habt, das sind die Festivals für die ganzen Organisationen. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung. Wo glaubst du, greift denn eure Logik mit dem Work-Life-Remix am besten? Beim Individuum, im Team oder übers Festival bei den Organisationen?
Also ich glaube, die Logik greift am besten, wenn man aus der individuellen Ebene in die anderen Ebenen reingeht. Also ich würde mich gar nicht für eine Ebene entscheiden wollen, aber für den, sag ich mal, den Weg dahin. Ich glaube, wir haben das oft, oder vielleicht kennst du das auch aus deiner Workshop-Arbeit, dass irgendwie Unternehmen kommen und sagen, wir wollen jetzt mal festlegen, wie viel Office jetzt hier für die Leute irgendwie sein muss und wie viel die Homeoffice machen dürfen. Und dann wäre meine Antwort darauf, ja, können wir machen, aber bitte nicht am Reißbrett, sondern lass uns doch erstmal herausfinden, wie denn die Menschen hier bestmöglich arbeiten und eben bestmöglich auch ihre Ergebnisse erzielen. Und lass uns das mal gemeinsam anschauen und dann aggregieren wir das hoch auf eine Policy, eine Strategie sozusagen, die dann für alle auch ein bisschen einen Rahmen schafft, womit alle gut arbeiten können. Aber wenn man es eben andersrum macht, dann passiert ja genau das. Da wird halt dann aus dem, das ist ja nie im luftleeren Raum. Das heißt, wenn das irgendwie ein Vorstand alleine entwickeln würde, dann würde er aus seiner eigenen Lebenserfahrung ableiten. Ja. Ich bin 4 oder 5 Tage im Büro. Das ist also die beste leistungsfähige Form für mein Unternehmen. Und ich will, dass alle jetzt auch so arbeiten wie ich. Weil andere Ansatzpunkte hat man ja ganz oft nicht. Und der gegenteilige Vorschlag wäre eben zu sagen, wir schauen uns mal an, wie die Lebenserfahrung oder Arbeitserfahrung von jedem Einzelnen sind und entwickeln daraus dann ein Gesamtbild. Das heißt, so einen Prozess würde ich immer empfehlen, starten wir wieder beim Individuum. Das heißt, selbst wenn man jetzt einen Workshop machen würde, repräsentativ für ein Unternehmen mit mehreren Teilnehmenden, dann würde ich die erstmal ihr individuelles Arbeits- und Lebensmodell, ihren individuellen Remix definieren lassen, bevor wir über Team oder Organisation sprechen.
Ja, und das finde ich auch sympathisch an der ganzen Sache, dass es zwar gedacht ist, es ausrollen zu können, aber dass es nicht ein Muss ist. Also dass es nicht die Voraussetzung ist für den ganzen Ansatz zu sagen, ja, entweder alle im Unternehmen, alle in der Organisation oder ihr könnt es gleich lassen, sondern dass der Mehrwert schon da entsteht, wo eine Einzelperson sagt, ich möchte für mich selber drauf gucken. Das finde ich ganz elegant daran. Ein ganz anderes Thema, was du heute schon erwähnt hast, ist, du warst ja vor eurem Buch beteiligt an dieser großen Pilotstudie zur Vier-Tage-Woche. Ja. Wir können da jetzt das nicht groß ausrollen, aber was für ein Ergebnis hat dich da vielleicht überrascht oder nimmst du da besonders mit?
Ja, also in der Pilotstudie haben wir 45 Unternehmen begleitet, die 6 Monate lang eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich getestet haben. Das heißt, weniger Arbeit, gleiches Gehalt, mit eben dem Ziel, mit weniger Arbeit am Ende ja die gleiche Produktivität zu halten, beziehungsweise produktiver zu sein, also mehr Ergebnis sozusagen umsetzen zu können. Und mich hat erstmal überhaupt überrascht, dass so viele Unternehmen da bereit waren, das zu tun und dass sie auch so viel bis zum Ende durchgezogen haben. Und wir hatten in der ersten Erhebung, also nach den ersten 6 Monaten, die Erkenntnis, dass ein Großteil, über 75% der Unternehmen gesagt haben, ich habe ein Modell gefunden, was für mich funktionieren kann, also ein 4-Tage-Woche-Modell und ich möchte gerne damit weiterarbeiten. Das heißt, ein Großteil hat das tatsächlich geschafft, nach 6 Monaten etwas zu finden, wo genau das möglich ist, also wo mit weniger Zeit das gleiche Ergebnis rausgekommen ist. Dementsprechend haben die alle Produktivitätssteigerungen umsetzen können. Und die große Erkenntnis darin, neben natürlich so Themen wie man muss irgendwie vielleicht bei Meetings Zeit sparen und ein bisschen Digitalisierung einführen und vielleicht mal Prozesse hinterfragen, war eigentlich die, dass das Partizipieren von Mitarbeitenden, also das Einbeziehen von Menschen in die Frage, wie können wir denn produktiver arbeiten, um am Ende auch weniger zu arbeiten, dass das am Ende eigentlich der Erfolgsfaktor war. Ne? Also der Unterschied zu anderen Effizienzprozessen ist ja oft wieder, es sitzen irgendwie Vorstände im Raum und sagen, wir müssen jetzt hier mal schneller arbeiten und dann wird irgendwie ein Berater angerufen und der rechnet irgendwie, wo jetzt was irgendwie schneller laufen muss und versucht dann da irgendwo noch ein paar Prozent Effizienzoptimierung rauszudrücken. Und das Spannende ist ja, dass ja 10%, 15%, 20% mehr Effizienzen drin sind, wenn man Menschen intrinsisch motiviert, mit dir gemeinsam nach diesen Effizienzen zu suchen und sie auch umzusetzen. Und das bestätigt einfach nur meine These, wenn man wieder beim Individuum ansetzt und alle motiviert sind, gemeinsam eben diesen Leistungsbestandteil weniger Arbeit umzusetzen, dass dann da eine enorme Energie freigesetzt werden kann. Und das hat mich positiv überrascht. Und jetzt haben wir eine Veröffentlichung nochmal gemacht, 2 Jahre danach. Und da haben wir aber auch nochmal festgestellt, selbst die Unternehmen, die nach der Pilotphase sich entschieden haben, nicht eine 4-Tage-Woche umzusetzen, sondern wieder zurückzugehen zu einer 5-Tage-Woche, dass selbst die Unternehmen sehr positive Erkenntnisse aus diesem Prozess gezogen haben, weil sie resilienter geworden sind, weil ihre Mitarbeitenden gelernt haben, sich anzupassen an unterschiedliche Rahmenbedingungen. Das heißt, das ziehen wir ja auch so ein bisschen aus dem Buch, ein Ausprobieren, ja, also überhaupt über neue Arbeitsmodelle nachzudenken und neue Remixes zu testen, das ist immer gut, selbst wenn du am Ende nicht erfolgreich bist und eine 4-Tage-Woche einführst oder andere Modelle. Also einfach dich auf den Weg zu machen, zu pilotieren und Menschen mitzunehmen auf diese Reise, das kann dir gar nicht wehtun. Und das finde ich eine total schöne Erkenntnis. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass wir dieses Pilotprojekt zusammen mit der Uni Münster durchführen durften.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, du hast das so am Rande erwähnt, dass das ein Riesen-Incentive ist natürlich für die Motivation des Individuums, den Ausblick zu haben, okay, hey, wenn es hier klappt, dann gehe ich nur noch 4 Tage arbeiten statt 5. Wenn wir das gemeinsam schaffen, vielleicht sogar darüber hinaus die Perspektive, da Teil von etwas Größerem zu sein, von einem Experiment, das ja wirklich Gesellschaft verändern kann. Was du auch erwähnt hast, ist, dass es notwendig war für die Unternehmen, ihre Arbeit zu ändern. Also Strukturen anzufassen, Tools, Digitalisierung hast du erwähnt, vielleicht auch die Meetingstrukturen anzugucken, unter denen wahrscheinlich die meisten Unternehmen leiden. Ist es dann auch so ein Experiment, wie du das in der Studie, wie ihr das in der Studie gemacht habt, ein schönes Druckmittel oder ein schöner Hebel, um solche Prozesse anzustoßen? Die eigentlich ja profitabel wären so oder so, egal ob ich jetzt 4 oder 5 Tage in der Woche anvisiere.
Ja, ich glaube, also ich erlebe einfach immer mal wieder Unternehmen, wo das eben ohne diesen intrinsischen zielorientierten Anteil gemacht wird, ne? Wo einfach nur gesagt wird, wir müssen jetzt Effizienzen holen und Kosten sparen. Und dann ist natürlich ja, die Energie, um sich um solche Themen auseinanderzusetzen, natürlich eine ganz andere, ne? Und dann, klar, findest du dann da auch Themen und kannst irgendwie digitalisieren oder irgendwie Meetings abschaffen oder all diese Themen tun, aber du machst das halt aus dem, quasi ohne Zweck. Der einzige Zweck ist quasi eben, dass es weniger wird. Und ich erlebe einfach in dieser Debatte den Vorteil darin, Menschen eben daran zu beteiligen, wie du gerade gesagt hast, gar nicht so sehr als Benefit, also egal was du machst, am Ende arbeitest du nur noch 4 Tage statt 5, sondern wirklich als Leistungsbestandteil. Wir gemeinsam als Team, als Kultur machen uns auf den Weg. Wir lösen gemeinsam so ein paar Bürokratisierungsprozesse und Herausforderungsthemen in unserem Alltag. Und wenn wir das schaffen, wenn wir vielleicht auch mit KI noch mehr Effizienzen schaffen, dann haben wir uns das alle ermöglicht, auch mit weniger Zeit das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und das ist ja das, was man jetzt auch in der KI-Thematik immer wieder diskutiert, die Frage der Dividende. Also wer gewinnt eigentlich? Wer kriegt eigentlich die Effizienzgewinne durch KI-Effekte? Und da würde ich eben sagen, das lernen wir aus dieser 4-Tage-Woche, du wirst wahrscheinlich noch viel mehr Effizienzen heben, wenn du von Anfang an Menschen daran beteiligst und denen auch ermöglichst, davon zu profitieren. Das ist natürlich eine Utopie. Viele werden sagen, ist mir zu risikoreich, mache ich nicht, aber die Studie belegt eben ganz, ganz viele positive Effekte und belegt vor allem, dass die Risiken gar nicht so groß sind, wie andere immer so hoffen und denken.
Das ist eine sehr erfrischende Perspektive, die du mitbringst, in einer Zeit, in der wir eigentlich eine Gegenbewegung erleben.
Absolut.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade groß über 4-Tage-Woche reden. Back to Office ist eher so das Thema, mehr Kontrolle, weniger Vertrauen. Ich merke das selbst auch immer wieder bei Kunden, also selbst bei dem Thema Homeoffice-Pflicht oder nicht. Da ist eher Nase rümpfen und alles ist sich einig, dass man doch wesentlich effizienter arbeitet, wenn alle möglichst viel Zeit in dem gleichen Büro verbringen. Ist diese Gegenbewegung, von der ich jetzt gerade erzählt habe, ist das dann nur ein vorübergehendes Pendel, wenn sowas wie eure Studie da klar dagegen spricht? Oder haben wir dann echten strukturellen Rückschritt?
Ja, ich glaube, das kommt zurück auf meine These zum Thema New Work, ne? Also wir müssen diese Themen, egal ob wir es jetzt Work-Life-Remix nennen oder ob wir es Arbeitszeitflexibilisierung nennen oder, wir müssen die so positionieren, dass sie nicht nur die Mitarbeitenden, sondern eben auch die Unternehmensperspektive mit in den Fokus rücken. Und dass sie ganz klar positioniert werden können als etwas, was auch am Ende Umsatz- und produktivitätssteigernd funktionieren kann. Und wenn wir das schaffen, dann würde ich sagen, sind wir anschlussfähig für die aktuelle Debatte. Ich meine, die aktuellen Debatten, die sind ja einfach auch nur aus Angst geprägt und sind einfach unterkomplex. Also da wird nicht auf die Gesamtheit einer Studienlage geschaut, sondern da wird halt schnell reagiert. Ich würde sagen, ich würde das nicht überbewerten, insbesondere nicht diese Back-to-Office-Themen, sondern ich, ehrlicherweise erlebe ich das eher als Ausrede für Mitarbeitendenabbau. Also ich glaube, Unternehmen, die das sehr radikal fahren, machen das vor allem deswegen, weil sie Menschen loswerden möchten und nicht wissen wie, beziehungsweise nicht den ehrlichen Weg gehen wollen, weil der teurer ist oder auch weil sie sich selber dazu nicht zu durchringen können und nehmen dann eben den Weg über das Büro, also einfach zu sagen, hey, du musst wieder 4 Tage hierher kommen, dann werden Menschen wie du merken, will ich vielleicht nicht, und dann selber eine Entscheidung für ihr Leben treffen, was dann wiederum dem Unternehmen mehr Freiheiten gibt, irgendwie anders zu reagieren. Wahrscheinlich werden die alle in 1 bis 2 Jahren das Thema wieder anders ordnen und Menschen dann auch wieder mehr Freiheiten geben, wäre zumindest so meine Perspektive. Ich glaube, generell geht es nicht weg. Also generell werden wir immer mehr feststellen, dass sich die Arbeitswelt verändert. Und vielleicht noch eine Anekdote, die ich aus dieser Studienarbeit so mitnehme, ist ja die, dass sowohl jetzt das Thema künstliche Intelligenz als auch das Thema 4-Tage-Woche sich am Ende eigentlich darum dreht, was eigentlich Leistung ist. Also nur wenn ich raus weiß, was Leistung ist, kann ich ja überhaupt entscheiden, ob ich das auch in weniger Zeit schaffen kann oder nicht oder ob ich das mit KI besser schaffen kann oder nicht. Und ganz viele Firmen, mit denen wir auch arbeiten, können mir gar nicht beantworten, was Leistung eigentlich bedeutet bei ihnen. Also außerhalb vielleicht von einer Umsatzzahl oder so. Aber was heißt das konkret für jede Abteilung im Callcenter? Wann ist dieses Callcenter leistungsfähig und wann ist es höchst leistungsfähig? Oder im Marketing, wie sieht das denn aus? Und bevor ich das nicht definieren kann als Unternehmer, als Führungskraft, kann ich eigentlich gar nichts machen. Ich kann weder effizienter arbeiten, noch kann ich irgendwie flexibler arbeiten. Ich kann überhaupt gar nichts verändern, weil mir quasi die Zahlengrundlagen fehlen. Und wenn man das aber mal gelöst hat, dann kann man die Debatte auch ganz neutral fühlen, weil dann geht es nicht mehr um Bauchgefühle und mehr arbeiten, weniger arbeiten und all diese Themen, sondern geht es eher darum, wie man eigentlich diese Kennzahlen bewegt bekommt. Und ich glaube, da werden wir hinkommen, über kurz oder lang. Wir müssen Leistung neu definieren. Das wird nicht mehr nur über Schreibtische, Schreibplätze und irgendwie Zeituhren funktionieren. Und spätestens, wenn wir das gelöst haben, werden wir all diese Themen wieder neu und vielleicht auch nochmal aus einem neuen Licht betrachten können.
Du hast in dem Vorgespräch, das wir geführt haben, auch gesagt, in 10 Jahren sind die Organisationen erfolgreich, die sich nicht klein gemacht haben. Jetzt, was braucht es, um heute diese Haltung zu behalten? Gerade wenn das Umfeld oder der Trend, worüber jetzt wir auch gerade gesprochen haben, richtig Druck macht. Und ist das Remixen dann als organisationale Fähigkeit auch eine Antwort?
Ja, also gerade diese Folgestudie von der 4-Tage-Woche hat ja genau das gezeigt, ne, dass diese Fähigkeit der Anpassungsfähigkeit, also sich immer wieder neuen Rahmenbedingungen anpassen zu können, dass das was ist, was Menschen in so einem Pilotprojekt lernen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir mit dem Work-Life-Remix-Buch nochmal verlängern wollen, ne? Also, dass man rausgeht aus diesem Arbeitsbuch mit der Fähigkeit, sich immer wieder resilient neuen Umgebungen anpassen zu können und gleichzeitig aber auch immer zu wissen, was man selber will und wie man mit der Situation umgehen möchte. Und das ist am Endeffekt das, was, glaube ich, zählt in der Zukunft. Das heißt, die Unternehmen, die das erleben, die das ermöglichen, die werden langfristig erfolgreicher sein. Ich glaube, das kann man jetzt auch schon sagen, egal wie die Zukunft aussieht. Und wenn man jetzt diese Arbeitszeitdebatte verlängert, ne, als wir über die 5-Tage-Woche gesprochen haben vor vielen Jahrzehnten, da gab es natürlich genauso viele, die gesagt haben, dass das nicht geht, dass das zu früh ist, dass das die ganze Wirtschaft zerstören wird. Und dann gab es aber auch wieder ein paar Pioniere, die losgelegt haben und das ausprobiert haben. Und einer dieser Pioniere war dann am Ende Henry Ford, ne, der dann quasi angefangen hat zu sagen, die 5-Tage-Woche ist besser als die 6-Tage-Woche. Und wir setzen das jetzt bei uns im Werk um und zeigen euch, dass wir damit aber trotzdem super viele Autos bauen können. Und erst als es dann jemand mit der Größe gemacht hat, haben dann viele andere nachgezogen. Und so wird das, denke ich, ja, bei anderen Arbeitsmodellen, egal ob es jetzt Arbeitszeit, Arbeitsort, whatever ist, auch sein. Es wird viele kleine Pioniere geben, die damit starten. Irgendwann werden es 1-2 große Organisationen umsetzen. Die werden natürlich enorme Effekte davon mitnehmen, egal ob jetzt, weil sie bessere Mitarbeitende bekommen oder bessere Ergebnisse erzielen. Und dann werden irgendwann alle anderen nachziehen. So ist es ja immer mit gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Veränderungen. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich, dran zu bleiben und immer am Ende aus der eigenen unternehmerischen Haltung heraus solche Themen zu definieren oder zu entscheiden und sich weniger vom öffentlichen Diskurs so sehr leiten zu lassen.
Das hast du schön gesagt. Ich überlege gerade, während du sprichst, inwiefern hängt das auch mit den Entwicklungen zusammen, die mit KI einhergehen und den Voraussagen, dass viel Arbeit auch in Zukunft übernommen wird von KI und am Ende auch von der Verbindung von KI und Robotik, wo dann nicht mehr nur Wissensarbeit übernommen wird, sondern auch physische Arbeit und wir in einer, ja, man könnte es utopisch oder dystopisch nennen, Zukunft in einer Welt leben, in der es einfach weniger Arbeit geben könnte und das dann auch einfach gar nicht mehr sinnvoll ist, dass alle oder die arbeiten, 5 Tage arbeiten, während es eigentlich gar nicht genug Arbeit gibt.
Ja, also ich glaube, das hängt total eng miteinander zusammen. Und ich glaube, es ist eben diese große gesellschaftliche Frage, wem gehören denn jetzt die Effizienzgewinne von KI eigentlich? Gehören die den einzelnen Unternehmen? Gehören die der Gesellschaft? Und wie gestalten wir das? Ich glaube, das ist noch nicht gelöst, dieses Thema. Und deswegen glaube ich eben, werden wir an diesen Themen nicht vorbeikommen. Also wir werden da nochmal viel drüber diskutieren müssen auf gesellschaftlicher Ebene, um herauszufinden, wie das in Zukunft aussieht. Und deswegen umso mehr macht es Sinn, darin das schon mal zu trainieren. Es gibt so einen Policy Paper von OpenAI, da wird auch das Thema Arbeitszeitreduktion und 4-Tage-Woche genannt als ein Thema, wo es jetzt Sinn machen würde, wenn Unternehmen sich damit auseinandersetzen, damit sie eben schon Erfahrungen gemacht haben, wie sie Arbeit organisieren, wenn weniger gearbeitet wird, wenn flexibler gearbeitet wird, wenn Aufgaben anders verteilt werden, wenn Effizienzen gehoben werden, damit sie dann auch ready sind für den Moment, wo eben KI nochmal viel, viel mehr übernehmen kann als heute. Also der Weg dahin, ich glaube, der sieht relativ klar aus. Die Frage ist halt nur, wer fängt früh an und wer eher spät.
Lass uns, bevor wir zur Checkout-Frage kommen, noch einmal zurück zum Individuum kommen. Ich habe ein Zitat mitgebracht, das gefällt mir sehr gut aus eurem Buch. Wer Synthesizer wird, hört nicht nur den Lärm der Welt, er formt daraus einen Sound, der trägt. Was habt ihr damit gemeint? Und was hat das für den einzelnen Leser, die einzelne Leserin?
Ja, ich habe das ja vorher schon beschrieben. Ne? Also neben diesem Bild des Mischpuls gibt es dann eben ja noch das Bild dessen, dass du ja nicht nur deinen Sound einstellen kannst, du kannst ja auch noch deinen eigenen Sound kreieren. Und das ist das, was ja Menschen an einem Synthesizer machen, eben Dinge neu zu mischen, neu zusammenzubringen und quasi das, was sie hören in der Umgebung, so neu zu ordnen, dass daraus ein für sie stimmiges Bild wird. Und ich glaube, dass das, was ich damit gerade beschreibe, also diese Fähigkeit zu synthetisieren, also Dinge aufzunehmen, zu hören, zu verstehen, aber dann aus dem eigenen Filter auch richtig einzusetzen, dass das eigentlich die Zukunftsfähigkeit ist, die wir brauchen. Also ne, irgendwie die Umgebung zu hören, aber uns von der nicht übermannen zu lassen, die Möglichkeit, selber Dinge einzustellen, sich selber als Gestalter, als Gestalterin wahrzunehmen in diesem gesamten, an dieser Schnittstelle sozusagen. Ich glaube, da ist Menschlichkeit wichtig, auch in Zukunft. Ich glaube, das kann auch keine KI uns wegnehmen, ne, sondern weil da geht es um Interpretation, um Urteilsvermögen, um die Frage, wie wir uns eben anpassungsfähig machen können. Und ich hoffe, dass wir eben mit dem Buch einen Beitrag dazu leisten können, dass Menschen sich nicht als Spielball von Veränderung sehen, sondern eben als Gestalter oder Gestalterin von Veränderung. Und das haben wir in dieser Metapher dann als Synthesizer beschrieben oder versucht zu bezeichnen.
Diese Perspektive vermittelt ihr auf alle Fälle, das kann ich bestätigen. An der Stelle große Empfehlung für das Buch. Es liest sich schön, es ist einfach ein anderes Buch und es macht auch Spaß. Und dadurch, dass es nicht bei Team oder der Organisation stehen bleibt, sondern beim Individuum anfängt, kann man auch direkt etwas für sich mitnehmen. Lass uns zum Checkout kommen, Carsten. Ja. In eurem Buch habe ich auch gelesen, dass ihr ja daran glaubt, dass gute Arbeit aus gemeinsamer Verantwortung entsteht und nicht aus Vorgaben. Das gefällt mir sehr, aber verrate den Zuhörenden und mir, was ist denn gute Arbeit?
Ich glaube, gute Arbeit ist für dich persönlich der Moment, wo deine Stärken und deine Talente auf eine Umgebung kommen, die diese Talente wahrnimmt und wo du als Mensch am Ende das Gefühl hast, dass du etwas tust, was einen guten Beitrag zu der Welt leistet. Also ne, wo dieses Venn-Diagramm aus, was wird gefragt, was bringe ich mit und was braucht die Welt vernünftig zusammenkommt. Das ist für mich gute Arbeit. Und das braucht eben alle, ne? Das braucht dich persönlich, also dass du weißt, was du kannst und was du mitbringst. Das braucht möglicherweise deinen Arbeitgeber, deine Organisation, die dir dann ermöglicht, das umzusetzen oder die Rahmenbedingungen dafür schafft. Und es braucht aber am Ende auch einen Markt oder eine Gesellschaft, die halt irgendwie formulieren kann, was sie braucht oder was sie fordert, was man dann auch erreichen kann. Und ich glaube, dieses Gefühl, gebraucht zu sein, wirksam zu sein, leistungsfähig zu sein, ich glaube, das ist ein total wichtiges Gefühl. Ich glaube auch, dass das am Ende das ist, was uns gerade so abhanden kommt, warum wir auch gesellschaftlich so große Probleme haben manchmal, was das Thema Zusammenhalt und Sinnstiftung angeht. Deswegen glaube ich, ist gute Arbeit ein enormer Beitrag, den wir dazu leisten können.
Und ich glaube, damit sind wir schon auf dem Weg, nicht nur nach der Frage von guter Arbeit, sondern eines guten Lebens, ganz im Sinne von eurem Buch. Vielen Dank, Carsten, für euer Buch, für deine Antworten heute und für diese Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke für deine Einladung und für die guten Fragen. Mir auch.
Sehr gern. Zum Schluss noch eine Frage an euch, liebe Zuhörende. Wie steht's um euer Verhältnis aus Arbeit und Leben? Trennt ihr noch oder spielt ihr schon damit? Schreibt uns und Schreibt uns eure Gedanken. Ich bin gespannt auf eure Perspektiven. Das war Unboxing New Work mit Carsten Meyer und mir, Konstantin Eckert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Adios. We'll be right back.